Vorwort des Übersetzers zur revidierten Auflage von 1992.
Dauer etwa 20 Minuten.
Himmel und Hölle ist wahrscheinlich das populärste Werk des schwedischen Sehers. Im Jahre 1758 zu London in lateinischer Sprache veröffentlicht, hat es seither einige hundert Auflagen in den verschiedensten Sprachen erlebt. Schon Heides Bibliography of Swedenborg's Works, Bibliographie des Werkes Swedenborgs vom Jahre 1906, erwähnt allein 95 verschiedene englische Ausgaben, dazu eine arabische, 2 dänische, 2 holländische, 8 französische, 11 deutsche, ein hindustanische, ein italienische, eine polnische, eine russische, 6 schwedische, eine walisische, nebst Dutzenden von Auszügen des Werkes in den genannten und weiteren Sprachen. Da seit dieser Aufzählung 86 Jahre vergangen sind, kann man damit rechnen, dass die Anzahl der Auflagen in den verschiedenen Sprachen heute bei 200 liegt. Was nun die deutschen Ausgaben des Werkes anbelangt, so ist die erste bereits 1774, also 2 Jahre nach Swedenborgs Tod, in Leipzig erschienen. Ihre Übersetzung war von keinem geringeren als dem berühmten schwäbischen Vater, nämlich Prälat Friedrich Christoph Oettinger, veranlasst, der als erster in deutschen Landen für eine vorurteilslose Prüfung Swedenborgs eingetreten und dafür von seinem Konsistorium recht übel behandelt worden war. Oettingers Übersetzung erlebte insgesamt 5 Auflagen und es ist sicher, dass die großen Geister der deutschen Klassik und Romantik sowie des deutschen Idealismus ihre Swedenborg betreffenden Kenntnisse zumeist aus diesem und den anderen auf Oettinger zurückgehenden Swedenborg-Ausgaben bezogen haben. 1830 steuerte L. Hofacker eine weitere, freilich bei weitem weniger erfolgreiche Übersetzung des Werkes bei, bis endlich im Jahre 1854 die klassische, bis heute mindestens 10-mal nachgedruckte Übertragung des Tübinger Universitätsbibliothekars Professor Emanuel Tafel erschien. Zur Übersetzung. Was die Genauigkeit der Tafelschen Übersetzung angeht, so dürfte sie kaum zu übertreffen sein. Käme es allein darauf an, so hätte ein weiterer Nachdruck genügt. Aber 120 Jahre sind eine lange Zeit. Das Sprachgefühl hat sich wesentlich verändert. Tafels deutscher Stil, der sich so nahe als überhaupt möglich an Swedenborgs Latein hält, würde selbst bei gründlicher Revision dem heutigen Leser noch Mühe machen. Daher hatte die Verlagsleitung den Eindruck, dass, ähnlich wie bei dem Anfang der 60er Jahre neu herausgebrachten Werk »Die wahre christliche Religion« allein eine ganz neue Übertragung zweckdienlich wäre, eine Übertragung, die absolute Treue gegenüber dem Inhalt mit besserer Lesbarkeit verbindet. Diesem obersten Grundsatz hatte sich alles andere unterzuordnen. Zunächst einmal galt es, die im Original oftmals schier endlosen Schachtelsätze auseinanderzunehmen und den Zusammenhang der Ideen auf andere Weise, nämlich durch entsprechende Bindewörter, oder auch durch Umstellungen durchsichtig zu machen. Das erforderte oftmals sehr langwierige Überlegungen, sollte auch nicht eine Schattierung dieser Zusammenhänge verloren gehen. Der Schachtelsatz ist ja an sich gerade für derart komplexe Ideen, wie sie Swedenborg vorbringt, das geeignetste Mittel der Darstellung. Nur wird man heutzutage kaum mehr mit der Bereitschaft der Leser rechnen dürfen, derartige Sätze zu lesen, zumal wenn sie massiert auftreten. Dies war die schwerste Hürde für den Übersetzer, der sich der Treue gegenüber dem Autor und der Rücksicht gegenüber dem Leser gleichermaßen verpflichtet fühlte. Ferner galt es, für eine Reihe von lateinischen Wörtern andere deutsche Übersetzungen zu finden, vorweg für das fast auf jeder Seite vorkommende Wort Caritas. Tafel hat dafür von Oettinger die Wortbildung Liebtätigkeit übernommen, die sich jedoch im Deutschen in neuerer Zeit nirgends findet und die auch, von Ausnahmen abgesehen, nicht vollständig ausdrückt, was gemeint ist. Da bei uns das Wort Liebestätigkeit ein fest umrissener Begriff ist, der die praktische Ausübung von Nächstenliebe bezeichnet, man denke an das katholische Hilfswerk Caritas, so können beim Lesen des Wortes Liebtätigkeit Irrtümer kaum ausbleiben. Swedenborg meint nämlich nicht Caritas fast durchwegs die der praktischen Ausübung zugrunde liegende wohlwollende Gesinnung, und diese ist nun einmal am allgemeinverständlichsten in dem gebräuchlichen Wort Nächstenliebe ausgedrückt. Deshalb habe ich Caritas fast immer mit Nächstenliebe wiedergegeben, ausnahmsweise auch mit tätiger Liebe. Ein anderes Beispiel. Swedenborg spricht oft von der mit jeder Liebe oder Neigung, sie sei gut oder böse, verbundenen, besonderen Freude. Omnia jucunda profluunterex amore. Man sieht, jucunda ist ein substantivisch gebrauchtes Adjektiv. Jucundus a um heißt eigentlich förderlich und von daher angenehm erfreulich. Eigentlich müsste man also den zitierten Satz und alle ähnlichen Stellen übersetzen. Alles, was angenehm erfreulich ist, geht aus einer Liebe hervor. Oder auch, alle angenehmen Dinge gehen aus einer Liebe hervor. Tafel hat nun mit Recht übersetzt, als ob das Substantiv jucunditas dort stünde. Es ist nur nicht einzusehen, warum er dafür meist das an der neueren deutschen Literatur unbekannte Wort Lustreiz verwendet. Das Wort ruft unwillkürlich Vorstellungen ungeistiger Art hervor. Ich habe mich im Allgemeinen an Oettinger gehalten, der Jucundus gewöhnlich mit Freude übersetzt. Hin und wieder habe ich auch mich enger an dem eigentlichen Sinn des Wortes haltend Jucundus mit das Angenehme oder mit das, was angenehm ist, wiedergegeben. Die in Kauf zu nehmenden Nachteile. Der Nachteil von Tafeln in diesen und anderen Fällen abzuweichen, liegt auf der Hand. Liebtätigkeit und Lustreiz haben sich seit bald eineinhalb Jahrhunderten bei den Freunden Swedenborgs im deutschen Sprachenbereich derart eingebürgert, dass sie diese Ausdrücke für typisch neukirchlich und daher für unverzichtbar halten, obwohl das gar nicht zutrifft. Die Tatsache, dass die genannten Wörter außerhalb der deutschsprachigen Swedenborg-Literatur nicht begegnen, bestärkt sie noch in dieser Meinung. Ich habe mir reiflich überlegt, ob ich mit der von Tafeln begründeten Tradition brechen sollte, auch aus einem weiteren, womöglich noch gewichtigeren Grunde. Man hat des Öfteren beklagt, dass Swedenborg bei seiner umwälzend neuen Formulierung der Lehren des Herrn für seine neue Kirche nicht eine ebenso umwälzend neue Sprache benutzt hat, sich vielmehr fast ausnahmslos der von einer ganz anderen Theologie geprägten Ausdrucksweise bediente. Missverständnisse konnten daher nicht ausbleiben, und vielleicht war sich Swedenborg, ohne es ändern zu können, auch darüber klar. Möglicherweise haben wir hierin auch einen der wichtigsten Gründe dafür zu suchen, dass er in jedem neuen Kapitel seine von den herkömmlichen Begriffen so stark abweichenden, aber doch mit den herkömmlichen Fachausdrücken formulierten Anschauungen beharrlich, aber für manche Leser ermüdend wiederholt. An einer Stelle seiner etwa 20.000 Seiten umfassenden religiösen Werke sagt Swedenborg einmal sinngemäß: Um zu verhindern, dass man seine Werke irgendwo aufschlage und sich dann ein rasches und ungerechtes Urteil bilde, wiederhole er die Grundwahrheiten immer wieder, eben um zu zeigen, dass der von ihm benutzte traditionelle theologische Wortschatz in seiner Sicht eine ganz neue Bedeutung erhält. Alte Wörter mit neuem Inhalt. Einige Beispiele zur Verdeutlichung. Herkömmlicherweise stellt man sich unter den Engeln Wesen vor, die als solche von Gott erschaffen wurden und den Himmel bevölkern. Ab und zu kommen sie zur Erde herab, um eine Botschaft von Gott auszurichten. Man stellt sie gewöhnlich mit Flügeln dar, einmal um verständlich zu machen, dass sie vom Himmel herab auf die Erde kommen können, zum anderen, um sie von den Menschen zu unterscheiden, die an die materielle Welt gebunden sind. Seit Renaissance, Barock und Rokoko die Engel gern als Putten, das heißt als eine Art Mischung zwischen den antiken Eroten und christlichen Engeln darstellten, wurde es üblich, verniedlichend von den Engelchen zu reden und sie als eine Art frommer Märchenfiguren in der Welt der kindlichen Psyche anzusiedeln. Rilkes Aussage in der ersten Duineser Elegie, ein jeder Engel ist schrecklich, nämlich übermächtig, bezeichnet so etwas wie eine Wende in der lang anhaltenden Abwertung der Engel im christlich-jüdischen Kulturkreis. Da Rilke von Swedenborgs Himmel und Hölle so beeindruckt war, dass er es einst einem mir bekannten Freunde, dem Maler R.R. Junghans, schenkte, dürfen wir in dem zitierten Wort eine Einwirkung von Swedenborgs Engellehre vermuten. Aber Swedenborg hat die Engel nicht nur als wirkliche und höchst wirkungsmächtige Wesen beschrieben, deren Verniedlichung geradezu kindisch erscheinen muss, damit hätte er im Grunde nichts Neues gesagt. Vielmehr hat er die Kühnheit besessen, ihre Herkunft und ihr Wesen völlig neu zu begründen. In Swedenborgs Schau sind Engel Menschen, das heißt, sie sind auf unserem oder einem der zahllosen anderen Erdkörper im Weltall geboren und nach ihrem Tode für tauglich befunden worden, in den Himmel einzugehen. Swedenborg zufolge gibt es also keine als solche erschaffenen Engel. Das zweite Beispiel. In der traditionellen Theologie ist der Himmel ein Zustand ewiger Seligkeit, in dem die Engel samt allen selig verstorbenen Gott schauen, preisen und loben. Kein Wunder, dass viele Menschen wenig mit der ewigen Seligkeit anzufangen wissen und den Teufel samt seiner Hölle im Grunde interessanter, zumindest anschaulicher finden. Swedenborg bedient sich zwar derselben Ausdrücke, doch wie ganz anders ist, was er aufgrund von Gehörtem und Gesehenem unter dem Himmel und der Hölle versteht. Leiden die herkömmlichen Schilderungen des Himmels ganz im Gegensatz zu den höchst anschaulichen Darstellungen der Hölle und des Teufels gewissermaßen an Blutleere, so ist es bei Swedenborg eher umgekehrt. Bei ihm erscheint der Himmel im Grunde anschaulicher als die Hölle. In seiner Darstellung sind die Engel Menschen, die auf der Stufenleiter der Entfaltung des wahren Menschentums zum Bilde Gottes ein gutes Stück weiter sind als wir, aber im Prinzip sind auch wir dazu bestimmt, Engel zu werden. Nutzwirkungen hoher und höchster Art verleihen dem Leben der Engel im Himmel Inhalt und Wert, gerade so wie die bescheidenen Nutzwirkungen, die wir verrichten, unser Leben lebenswert erscheinen und als Vorbereitung für den Himmel dienen lassen. Swedenborgs Engel plagt nicht jene gähnende Langeweile, die den traditionellen Himmel so wenig attraktiv macht. Oettinger hat einmal das himmlische Leben, wie es von Swedenborg geschildert wird, die intensivere Sehensweise genannt. Was die Hölle betrifft, so ist sie herkömmlicherweise ein Zustand ewiger Qual, der Teufel aber jenes bockbeinige, geschwänzte Wesen, das uns, wenn wir auf Erden nicht zum Glauben hindurchgedrungen waren, drüben in Ewigkeit im höllischen Feuer spießen, braten und sieden werde. Natürlich gibt es auch wenige primitive Vorstellungen. Swedenborg kennt keinen Teufel als eine Art gegen Gott, sondern versteht unter dem Teufel die Hölle im Begriff. Des Weiteren ist in seinen Augen die Hölle der Himmel für die Bösen. Gott verdammt niemanden zur Hölle. Aber wer sein irdisches Leben dazu missbraucht hat, das Böse zu bevorzugen, der stürzt sich nach dem Tode selber in die Hölle, weil er es im Himmel gar nicht aushielte. Die Qualen, die nun einmal zur Hölle gehören, sind das Ergebnis jener Liebe zum Bösen, die das unveränderliche Grundwesen ihrer Bewohner darstellt. Da ist deren größte Freude, hier wäre Tafels Lustreiz eher angebracht, ist ihren Mitgeschöpfen Schaden und Leid zuzufügen, kann es nicht ausbleiben, dass dasselbe auch ihnen geschieht. Dieses Gesetz der Wiedervergeltung ist universal, es gilt auch im Himmel, nur ist es dort nicht die Selbst- und Weltliebe, sondern die Liebe zum Herrn und zum Nächsten, die alles beseelt. Wir könnten Beispiel und Beispiel häufen, um zu zeigen, dass Swedenborg den übernommenen theologischen Begriffen einen derart neuen Inhalt gegeben hat, dass zumindest in vielen Fällen die Verwendung einer neuen Ausdrucksweise angebracht gewesen wäre. Es kann jedoch nicht die Aufgabe des Übersetzers sein, diesem Mangel abzuhelfen. Zum Inhalt. Der Leser dieses Buches sollte sich von vornherein über drei Dinge klar sein. Erstens, es ist wichtiger denn je, sich mit dem zu beschäftigen, was mit unserem unvermeidlichen Tod auf uns zukommt. Die Weigerung vieler heutiger Theologen, das Thema auch nur anzuschneiden, beruht auf einem verhängnisvollen Missverständnis, oft genug übrigens auch auf mangelndem Glauben. Vor einigen Jahren schrieb ein Theologe, der Tod ist kein Thema mehr für uns. Das war töricht. Und wie töricht es war, zeigt die Fülle von Literatur, die inzwischen zum Thema Tod erschienen ist. Theo Schaller, pfälzischer Kirchenpräsident, in Ruhr 1975. Die Gründe für die Verdrängung des Todes und aller damit zusammenhängenden Fragen aus dem Denken vieler heutiger Theologen sind komplex und können hier leider nicht besprochen werden. Sicher ist aber, dass der bedeutende Seelenforscher C.G. Jung weiß, was er sagt, wenn er schreibt, der Mensch sollte seinen Mythos vom Tode haben, denn die Vernunft zeigt ihm nichts als die dunkle Grube, in die er fährt. Der Mythos aber könnte ihm andere Bilder vor Augen führen, hilfreiche und bereichernde Bilder des Lebens im Totenland. Erinnerungen etc., Seite 308. Zweitens. Swedenborg war ein Seher, kein Spiritist, das heißt, ihm wurde gegeben, während der Spiritist von sich aus in die Geheimnisse hinter dem Vorhang einzudringen trachtet. Das ist ein grundlegender Unterschied. Wie sehr sich Swedenborg des Offenbarungscharakters seiner Schau bewusst war, zeigt nicht zuletzt auch die Tatsache, dass er sich so weit als nur irgend möglich auf die biblische Offenbarung abstützt. Seine Grundthesen sind samt und sonders biblisch fundiert. Drittens. Swedenborg blieb sich auch bewusst, dass die Erscheinungen der geistigen Welt nicht beschrieben werden können, wie sie an sich sind, sondern nur durch entsprechende Bilder aus dem irdischen Erfahrungsbereich des Menschen. Es ist wichtig, dies bei der Lektüre stets vor Augen zu haben, dann vergisst man nicht, dass Swedenborg Geistiges bildhaft darstellt, und man wird vermeiden, dass er einem die geschilderten Einzelheiten den Blick für die allein wichtigen Gesetzmäßigkeiten des uns alle erwartenden nachtodlichen Daseins verschleiern. Was Swedenborg über den Zustand des Friedens im Himmel schreibt, gilt im Grunde für seine ganze Darstellung des Lebens im Himmel und in der Hölle. Wer den Frieden des Himmels nicht selbst erlebt hat, kann den Frieden nicht begreifen, in dem sich die Engel befinden. Solange der Mensch im Körper lebt, kann er diesen Frieden auch gar nicht in sich aufnehmen und begreifen, weil die Erkenntnis des Menschen dem Natürlichen verhaftet ist. Wer ihn begreifen will, muss so beschaffen sein, dass sein Denken erhoben und er vom Körper weggeführt in den Geist versetzt werden und dann bei den Engeln sein kann. Da ich nun auf diese Weise den Frieden des Himmels empfunden habe, kann ich ihn auch beschreiben. Freilich nicht, wie er an sich ist, denn menschliche Worte reichen dazu nicht aus, sondern nur durch den Vergleich mit der Seelenruhe derer, von denen es heißt, dass sie in Gott vergnügt seien. Wer das Buch des gewürdigten Sehers unserer Zeiten, Goethe, unter den genannten Voraussetzungen liest, wird ohne Zweifel reichen Gewinn davon tragen und über das, was ihn nach dem Tode erwartet, im Bilde sein. Großen Dank schulde ich meiner lieben Frau für ihre aufopfernde Mitarbeit sowie Herrn Grob für das Lesen der letzten Korrektur der revidierten Auflage von 1992 und seine zahlreichen stilistischen Verbesserungsvorschläge, die der Lesbarkeit sehr zugute kommen. Friedemann Horn.